Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. In der heutigen Folge geht es um Kids and Bones, Kinderosteopathie. Wie Kinderosteopathie deinem Kind helfen kann, sein volles Potenzial zu entfalten. Hierzu spreche ich mit meinem Kollegen Dennis Gülden über ADS, Lernstörungen, Schlafstörungen und Schädelasymmetrie. Ich wünsche dir ganz viel spannende Erkenntnisse. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. In der heutigen Folge heiße ich herzlich willkommen meinen Kollegen, den Dennis Gülden, der ist seines Zeichens Physiotherapeut, Osteopath und Kinderosteopath. Mit ihm werde ich heute über eines meiner Herzensthemen sprechen, nämlich über Kinderosteopathie. Hallo, grüße dich, Dennis.
Hallo Stefan, hallo. Vielen Dank für die
Möglichkeit. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe das eigentlich diese Frage heute Morgen in meinem Praxisalltag gestellt bekommen oder die letzten Tage immer wieder und gebe sie natürlich heute mal gerne an dich weiter. Galant muss ich die mal nicht beantworten. Ist ehrlich gesagt immer wieder eine Frage, die auftaucht, wo Eltern sagen, ja warum gehen denn heute so viele Leute mit den Kindern zum Osteopathen, zum Kinderosteopathen oder warum ist das heute überhaupt en vogue? Ist das ein Trendthema? Wie siehst du das? Kannst du das für die Eltern, für mögliche Interessierte beantworten?
Das ist natürlich auch eine Frage, die bei uns immer wieder aufkommt, auch so von vielleicht eher kritischen Eltern, ja. Trotzdem kommen und einen Termin machen. Mhm. Frage kommt, warum seid ihr denn hier? Was kann ich für euch tun? Ja, es gehen ja jetzt alle hin und die Nachbarn waren und durch den Kindergarten und ich denke schon, dass es natürlich über das populärer werden der Osteopathie, was ich natürlich sehr gut finde, auch die Kinderosteopathie immer mehr in den Fokus rückt und dass dementsprechend die Eltern sich Gedanken machen über Situationen mit ihren Kindern, über eventuelle Auffälligkeiten, die sie natürlich auch nicht immer richtig einschätzen können. Aber ich denke, dass im Allgemeinen vielleicht die Grundsituation, die Grundgedanken der Eltern da sind, natürlich das Bestmögliche für ihr Kind tun dass die Osteopathie oder auch die Kinderosteopathie einen großen Rahmen einnimmt mittlerweile.
Ja, weil eben das, was du ansprichst, ist nämlich einer der Kritikpunkte, die ich auch häufiger höre, natürlich gerade von Kinderärzten, die sagen, ihr habt ja nur sozusagen euer Wirken als Kinderosteopathen basiert vor allen Dingen auf der Zeit, die ihr in die Eltern investiert. Da muss ich immer sagen, klar, das spielt eine Rolle. Wir haben natürlich die Möglichkeit, den Rahmen Eltern, wie du sagst gerade, besser aufzuklären. Aber ich finde, es gibt schon mehr, was da dran ist. Ne? Anders gefragt, denkst du, wie die Kinder heutzutage auf die Welt kommen, die Art und Weise der Geburtsvorgänge, spielt da auch eine Rolle?
Ich denke schon. Also ich habe vor einigen Wochen noch im Rahmen eines Kurses mit einem älteren Osteopathen gesprochen oder einem Osteopath, ein Kollege, der seit 30 Jahren im Beruf ist, der viele Kinder auch behandelt, der das ein bisschen bestätigt hat.
Okay.
Gewisse Problematiken unter der Entbindung, denke ich, wird es immer gegeben haben unter der Geburt.
Ja, ja.
Was uns so auffällt in der Praxis oder speziell mir auch oder auch bei den Teilnehmern unserer Kurse, dass es so die Schwangerschaft heute schon kein in Anführungszeichen normaler Vorgang mehr ist. Ne? Keine natürliche Situation, dass es viel Aufklärung gibt, die sehr positiv ist für die Eltern, für die Mütter, aber es ist auch immer wieder ein Geschäft mit der Angst. Was kann alles passieren? Welche Gefahren lauern in der Schwangerschaft? Welche Gefahren lauern unter einer Geburt? Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Situation in den Kliniken, in den Krankenhäusern aufgrund von Hebammenmangel oder generell Personalmangel natürlich ein bisschen unentspannter wird. Es gibt leider, wir haben so eine interne Statistik zu einigen bei uns in der Praxis, sehr, sehr wenig Geburten, die wirklich ablaufen ohne Medikamente. Und sei es eine Einleitung, sei es eine PDA, die gemacht wird, sei es ein Wehentropf vor allen Dingen nachher nochmal ein Feuer. Diese Kombination von verschiedenen Eingriffen von extern, die Stress auslösen für die Mutter unter der Geburt, die Stressfaktoren auslösen auch für das Kind, wo dementsprechend die Geburtsvorgänge länger ablaufen, wo mehr Kräfte wirken auf Mutter und Kind, die eventuell anders sonst oder nicht auftreten würden. immer nur mit dem Hintergrund, dass es natürlich auch gut ist, dass es diese Möglichkeiten gibt in der modernen Medizin.
Absolut.
Und dass man all diese Dinge auch ausschöpfen muss, wenn Gefahr im Verzug ist.
Ja,
ich glaube, ja, das hat heute auch viel zu tun, leider mit Planbarkeit in den Kliniken, mit Handling der werdenden Mütter sozusagen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und dass so viele, in Anführungszeichen, neue Gefahrensituationen aufgetreten sind unter der Geburt, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen.
Ja.
Sowohl was diese Medikamente rechtfertigt, als auch diese hohe Rate an Kaiserschnitten, die wir mittlerweile haben, mit auch entsprechenden Folgen.
Ja. Finde ich eine sehr schöne Erklärung für interessierte Eltern, die uns jetzt vielleicht zuhören. Gibt es denn daraus, aus dem resultierend, glaube, haben die meisten verstanden, dass wir als Osteopathen weder Partei für die eine noch die andere Seite ergreifen, sondern einfach nur sagen, es verändert was, seid euch dessen bewusst. Gibt es irgendwelche Tipps, die du dementsprechend den Eltern mitgibst, wenn sie denn mal vor der Geburt kommen würden? Das heißt, wie siehst du eben die Ultraschall, die Pränataldiagnostik? Gibst du da speziell Tipps oder bist du da eher zurückhaltend, die Kinder zu stören sozusagen in ihrer Höhle?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wer denn da so gerade auch vor mir auf der Bank liegt oder wer das Gespräch sucht. Ich versuche schon oft Aufklärung zu betreiben, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Es ist, wie gesagt, gut, dass es all diese Möglichkeiten gibt und wenn Gefahr im Verzug ist, dass man sie auch nutzt, sich aber auch dessen bewusst sein muss, dass es nicht immer nötig ist und dass man auch aufklärt, was sind die Gefahren sozusagen oder was sind die Nebenwirkungen eventuell von dieser Kombination eines Venenhemmers, einer PDA, einer bestimmten Art der Narkose. Hinterher wird häufig ein Venenförderer eingesetzt, ein ganz bestimmtes Mittel, das ist Oxytocin, was auf ganz verschiedenen Wirkmechanismen entfaltet. Nicht nur, dass es das Gen verstärkt, sondern es wirkt auf verschiedenen Ebenen bei Mutter und Kind, das nachher auffällig ist. Mhm. Das heißt, wir versuchen schon, Prävention und Aufklärung zu betreiben, aber auch ganz klar zu sagen, wenn ihr als Eltern oder du als Frau, als Mutter das Bedürfnis hast, einen zusätzlichen Ultraschall machen zu wollen oder die Geburtssituation halt eben so ist, dass die Kräfte schwinden, dass man nicht mehr kann, dass diese PDA von mir aus gesetzt werden muss oder andere begleitende Maßnahmen, dass es uns von außen auch einfach nicht zusteht, das zu bewerten und dass es also wertfrei sein soll und dass die Mütter das natürlich selber entscheiden, dass sie auch das Recht haben oder dann vielleicht auch eher der Partner in dieser Situation zu sagen, wir haben das vorher besprochen und wir möchten das gerne noch etwas versuchen, ohne einen Kaiserschnitt vielleicht oder ohne eine Sauglocke oder eine Zange, die eventuell auch eingesetzt werden kann unter der Geburt, andere Medikamente, um die Geburt möglichst natürlich vonstatten gehen zu lassen, ohne in Anführungszeichen Stress oder noch mehr Stress für die betagten Personen, für Mutter und Kind.
Ja.
Zwar immer mit dem Hinweis, dass es gut ist, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass die Entscheidung natürlich letztendlich bei den Eltern, bei der Mutter liegt.
Okay. Ja, das finde ich auch mal schön. Es ist manchmal sogar, bin ich erstaunt, wie viele Eltern umgekehrt davon erstaunt sind, dass wir ja versuchen, sie wirklich zu mündigen Eltern, mündigen Patienten oder eben Erziehungsberechtigten so ein bisschen zu ermuntern. Das ist ja, passiert ihnen häufig nicht so oft, so wie du das gesagt hast, so schön beschrieben hast. Manchmal ist es fast ein bisschen ein Handling, ne? Also es wird, wie gut das sozusagen dann auch über die Bühne geht. Ja. Würdest du denn sagen, was sind so typische Anzeichen? Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, was macht eventuell eine PDA, was macht eine Venenförderung oder Hemmung mit dem Frau, mit dem Kind? Was können denn jetzt für die Eltern ein typischer Anzeichen sein, dass das Kind vielleicht tatsächlich von dem Besuch bei einem Kinderosteopathen profitieren könnte?
Also einer der häufigsten Gründe, sage ich jetzt mal, wenn die Eltern selber zu uns kommen, quasi auf Eigeninitiative, sind es irgendwelche Lieblingsseiten. Das heißt, dass die Kinder vermehrt den Kopf nur zu einer Seite drehen. Sehr häufig in Kombination mit, die Eltern sagen immer, ja, der Kopf ist so platt, der ist so schief, also Schädelasymmetrien nennen wir das, mit eventuell Saug- und Schluckstörungen, das heißt, dass die Kinder, die gestillt werden oder dass das Stillen nicht so gut funktioniert, dass vielleicht auch das Trinken aus der Flasche nicht so gut funktioniert, dass die Kinder sehr unruhig sind beim Trinken, dass sie vielleicht die Brust der Mutter nicht greifen können, dass sie sich stark überstrecken beim Trinken, sehr unruhig sind. Das sind so Klassiker, sag ich mal, die es immer wieder gibt und weshalb uns die Eltern dann mit ihren Kindern häufig auch aufsuchen.
Okay. Ja, von diesen zwei Themen würde ich gerne zwei auf jeden Fall aufgreifen, weil sie bei mir auch tatsächlich regelmäßig auftreten. Zum einen das große Thema Schlaf, was ja viel diskutiert ist, und das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, die Schädelasymmetrien. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest nur einen Tipp, oder lass uns maximal zwei sagen, hättest du zwei Tipps für die frischen Eltern, wenn es ums Thema Schlaf mit Kleinkindern, Säuglingen geht, was gibt es einen Tipp, den du aus deiner Erfahrung geben könntest?
Ja, also mein Tipp als Vater auch bei Kinder und natürlich auch dann aus fachlicher Sicht ist, bleibt entspannt. Das ist natürlich in dem Moment extern immer schwierig, wenn man gerade selber nicht in der Situation ist. Ne? Es sind nur frische Eltern, vielleicht das erste Kind, die Nachwirkungen der Geburt sind noch präsent. Es gibt eine neue Konstellation zu Hause, da muss man sich erst ein bisschen eingrooven und dran gewöhnen. Aber das, was ich gerne versuche zu erklären, ist, dass sie entspannt bleiben sollen. Entspannte Eltern in der Regel oder entspanntere Eltern macht entspanntere Kinder.
Ja.
Die ersten 2 Jahre ist so ein Zeitfenster für mich, wo ich auch ganz klar sage, es gibt keinen wirklichen Rhythmus. Und es wird sich immer wieder ändern mit verschiedenen Phasen, Nachhaltungsprozessen, Wachstumsprozessen, wo die Kinder eventuell mal einige Tage oder Nächte länger am Stück schlafen, wo sie das aber auf einmal wieder auch nicht tun, ohne ersichtlichen Grund, ohne dass es eine Krankheit gab, eine Impfung vielleicht, ein Infekt, sondern dass es einfach so ist und auch, dass das normal ist, die ersten 2 Jahre.
Ja.
Und, dass die Kinder auch gerne Kontakt haben dürfen beim Schlafen. Ne? Also wir sind entwicklungstechnisch einfach auch Rudeltiere. Viele Kinder haben gerne viel Körperkontakt.
Ja, ja.
Und ein weiterer Tipp ist einfach auch, die Kinder, die das brauchen, die werden das einfordern. Viel Kontakt Haut auf Haut, viel Körperkontakt, um ihn einfach zu beruhigen und ihnen die Sicherheit zu geben. Ja. Schlaf braucht Sicherheit und Nähe.
Ja. Ich verwende ja auch häufig gerne bei Patienten, die so ein bisschen so ganz, bei Eltern, um so ein bisschen mitzunehmen, manchmal diese berühmt-berüchtigte Statistik der Erwartungshaltung der Eltern an, wann schläft ein Kind durch, ne? Gibt es ja diesen Vergleich Nordamerika, Westeuropa, 6 Monate. Afrika, Asien irgendwie 6 Jahre, so ganz krass gesprochen. Das nehme ich manchmal so ein bisschen her als möglichen Vergleich für Eltern, aber trotzdem gibt es ja etwas, oder sage ich natürlich, wir können manchmal als Osteopathen tatsächlich auch für den Schlaf etwas tun. Zumindest in manchen Phasen der Verbesserung. Gibt es da wirklich einen gewissen Hebel, wo du das den Eltern erklären kannst? Wie kann Osteopathie für einen besseren Schlaf helfen?
Also neben diesem Thema mal Handling und Sicherheit geben über die Eltern, kann es natürlich sein, dass die Kinder aufgrund entweder einer Situation schon in der Schwangerschaft, also Stresssituationen der Mutter, die sich immer auch auf das Kind auswirken, Stresssituationen unter der Geburt über ein gewisses Maß hinaus dafür sorgen, dass vielleicht ein gewisser Teil unseres Nervensystems, wir nennen es den Sympathikus, eher angespannt ist, dass er zu viel Aktivität hat. Zu viel Aktivität in diesem System geht häufig einher mit verstärkten bestimmten Reflexen, die wir häufiger finden, ein Moro-Reflex, der so ein Schreckreflex ist, der ist normal, dass er da ist, aber der dann sehr viel häufiger auftritt und leichter auszulösen ist. Dass wir schauen, wo kommt es her? Gibt es eventuell Bewegungseinschränkungen? Gibt es eventuell Funktionsstörungen irgendwo in der Wirbelsäule, die eventuell dafür sorgen, dass auch diese Spannung im Nervensystem höher ist, dass es Zwerchfell vielleicht nicht frei bewegen kann, dass es vielleicht schon zu viele Stresshormone gibt, die produziert werden.
Okay.
Und dass dann über diesen Hebel, diesen Ansatz versuchen halt eben die Kinder etwas zu behandeln, zu beruhigen und dass das System sich selber wieder integriert sozusagen.
Ja. Schön. Ja, es besteht also auf jeden Fall Hoffnung für viele geplagte Eltern. Dann das zweite Thema eben die Schädelasymmetrien. Wie siehst du das? Gibt es für die Eltern einen gewissen Zeitplan, wo du sagst, sozusagen die Ursachen möglichst früh behandeln, wenn eine Schädelasymmetrie da ist, wie ist für dich erfahrungsgemäß der Verlauf? Ich denke, das ist interessant, sicherlich für Eltern zu sehen, wann macht es Sinn, soll ich dem Rat der Kinderärzte, die häufig sagen, warten, es verwächst sich folgen, oder wann macht es Sinn, danach schauen zu lassen?
Kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die Schwere an, ja. dieser Problematik, was Eltern natürlich nicht selber einschätzen können. Mhm. Ich weiß auch, dass da in den Fachkreisen die Meinungen etwas auseinandergehen, ja. Aber wenn es die eben angesprochenen Geburtssituationen gibt, also mit Stresssituationen, Schnitt, Hilfsmittel, ja. Plus Asymmetrie und oder Lieblingsseite, dann bin ich auch ein Freund davon zu sagen, möglichst schnell zu schauen. Mhm. Die Kinder haben viele Möglichkeiten der Selbstregulation. Sie können über das Schreien, über das Handling, die Kräfte, die dort wirken, können die Kinder viel selber auch regulieren. Mhm. Sollten aber deutliche Asymmetrien da sein, das heißt Abflachungen, des Kopfes, eventuell, dass die Ohren verschoben sind, vorne, ja. Hinten, dass ein Auge deutlich größer wirkt, dann bin ich schon auch ein Freund davon, möglichst früh etwas zu machen, mhm. Osteopathisch das Ganze zu begleiten und dazu zu intervenieren. Dieses Thema, es wächst sich aus, ja, wobei wir ganz oft aber auch feststellen, dass dann nachher das Geschrei groß ist, ne, Monat 3, 4, 5.
Ja.
Jetzt haben wir aber doch eine Asymmetrie, die häufig hergeht, auch mit motorischen Auffälligkeiten.
Absolut.
Wo man immer noch etwas machen kann, es ist nie zu spät, aber wo dann häufig auch mehrere Sitzungen nötig sind, eventuell bei den Osteopathen, begleitende, ja. Klassische Physiotherapie oder andere Maßnahmen noch, um die Kinder sozusagen wieder zu fördern. Und wir haben ganz klar die Erfahrung gemacht, wenn wir wirklich früh beginnen, dann brauchen wir in der Regel nicht viele Behandlungen, um den Kindern zu helfen. 2, 3, also 4 ist schon viel, wenn man früh was macht, so aus meiner Erfahrung. Mit den Tipps dann auch, was wir immer machen, das gibt es entsprechend für die einzelnen Fälle Lagerungstipps, was können die Eltern zu Hause machen, Lagerung, Handling, Bauchlage, ja, nein, dass sie einfach was an der Hand haben und im Kinderwagen, Schlafposition, Tragesysteme, wie auch immer, selbst etwas tun können sozusagen, ohne dass sie immer irgendwo hinrennen müssen und jetzt in dieser frühen Phase viele Termine wahrnehmen müssen.
Okay, und das wäre genau mein nächster Punkt gewesen. Welche Rolle, denkst du, spielt da die Verteufelung der Bauchlage in den letzten 10 Jahren eine Rolle? Das ist auch wieder ein Thema bei dir in der Praxis regelmäßig, dass du da Diskussionen hast, darf das Kind, soll das Kind?
Genau.
Wie äußert sich das? Oder das spielt schon bei dir auch eine Rolle, ne? Da, auf die Schädelasymmetrie.
Eigentlich immer, natürlich.
Ja.
Und was man schon sagen muss, dass die Eltern Angst haben teilweise, auch die Kinder auf den Bauch zu legen. Es geht gar nicht so sehr um den Nachtschlaf oder um Schlaf. Tagsüber, ne, wo es Empfehlungen von Kinderärzten, teilweise auch von Hebammen, die sagen, um Gottes Willen, ne, Situation mit dem plötzlichen Kindstod, dass man die Kinder nicht auf dem Bauch lagern soll, wo wir aber ganz klar auch versuchen, Stress rauszunehmen, Erklärungen geben, zu zusammenhängen, was Kindstod angeht, aber auch, warum die Bauchlage wichtig ist.
Ja, ja.
Nur für die motorische Entwicklung, sondern auch für die Entwicklung des Gleichgewichtsorganen, für die Entwicklung der Augen, für die Zungenposition später, Kiefer, dass sich einfach Dinge daraus entwickeln und dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass es eine Situation ist, in der sogar sich viele Kinder sehr wohlfühlen. Mhm. Sie sind gebeugt, Kinder, die viel auf dem Rücken gelagert werden. Es ist alles sehr offen. Dieser genannte Reflex kommt sehr, sehr häufig. Die Kinder, die dann zu uns in die Praxis kommen, die auch häufig etwas haben, die liegen nicht gerne auf dem Rücken, auch nicht gerne auf dem Rücken. Und da versuchen wir auch, offen und ehrlich zu sein, aber auch kritisch zu hinterfragen, was kommt jetzt von außen.
Das sind ja wirklich ganz, ganz klassische Beispiele eben, warum Kinder zum Osteopathen gehen. Trotzdem ist es so, dass die Eltern meistens nicht sehen. Bleiben wir bei dem Beispiel der Schädelasymmetrie. Viele Eltern fragen dann trotzdem, auch wenn es sich verbessert oder wenn sie sehen, es gibt einen Effekt, trotzdem wundern sie sich, wie funktioniert das? Gerade nehmen wir das Beispiel Schädelasymmetrie. Viele Eltern sagen dann, ja, aber wie funktioniert das? Wie machen sie das? Sie formen ja nicht den Schädel, so wie eine Knetmasse. Ne? Auch wenn das manchmal die Eltern gerne hätten, dass es schneller geht. Aber so ist es ja nicht. Wie kannst du das für Eltern irgendwie plastisch begreifbar machen, was wir eigentlich da tun?
Ich bringe schon immer das Beispiel auch. Wir haben die Schädelmodelle in der Praxis, viel Bildmaterial, also einmal Sachen, dass wir jetzt wirklich erklären können, Bilder auch, CT, MRT-Aufnahmen von Schädelasymmetrien, wo die Eltern sehen, dass also wohl vorher, nachher Aufnahmen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es sich wieder zurückbildet. Mhm. Das dann aber auch erklären, dass es nur deshalb war, diese Möglichkeit der Verformbarkeit besteht, überhaupt ja auch zu diesen Asymmetrien kommen kann und dass wir sie auch wieder korrigieren können, nicht im Sinne von wir nehmen uns die flache Stelle, ne, und setzen unsere Schraubzwinge an und ziehen es wieder raus, sondern ich erkläre Ihnen auch, dass es Spannungen gibt, dass es Art Gelenke gibt, der einzelnen Schädelknochen zueinander, dass sie eine gewisse Mobilität haben, natürlich deutlich weniger als unsere anderen Gelenke, die wir so im Körper haben, aber dass sie schon sich bewegen müssen und dass es sein kann, durch Geburtssituationen, Geburtslagen, was auch immer, dass diese Beweglichkeit etwas eingeschränkt ist, dass es zu viel Spannung gibt.
Ja.
Und dementsprechend bestimmte Muskulatur eventuell zu viel Spannung bekommt, die Kinder deshalb auch wieder vermehrt ihre Lieblingsseite haben. Und dass wir hergehen und versuchen, diese kleinen Bewegungseinschränkungen, dass oft nur Nuancen sind, zu lösen. Und auch die Erklärung dazu, dass es nicht nur die Ursache haben kann im Bereich des Schädels, sondern dass auch Sachen, die etwas weiter weg liegen, in der Halswirbelsäule, im Becken vielleicht sogar oder auch im Organsystem, dass da Spannungen aufgebaut werden, die über anatomische Strukturen aber dann auch nach oben vermittelt werden, die das Ganze auch negativ unterstützen und dass sie sich nicht wundern sollen, dass wir nicht nur uns um den Kopf kümmern, sondern dass die Kinder einmal komplett anschauen und vielleicht auch was am Becken machen oder am Bauchraum, aber um weiter oben sozusagen an dieser Asymmetrie zu arbeiten, mit entsprechenden Folgen dann natürlich auch.
Okay. Schön. Ja, jetzt wollen wir natürlich den möglichen Eltern als Zuhören, aber auch anderen Interessierten vielleicht ein Beispiel geben, ein Erlebnis, wo du sagst, ja, deshalb arbeite ich gern mit Kindern. Das ist ein inspirierendes Erlebnis, wo Kinder von dem, was wir tun, sehr stark profitiert haben, wo sie viel, viel Entfaltungspotenzial entwickelt haben. Gibt es da ein eindrückliches Erlebnis für dich?
Da gibt es natürlich in der Arbeit mit Kindern eigentlich fast täglich Erlebnisse. Wow, ne? Was hast du Tolles getan, sondern was wir ja auch nur in Anführungszeichen tun, ist, dass wir das System in die richtige Richtung schubsen. Ne? Wir sind ja nicht die Heilung in Anführungszeichen sowieso nicht, aber das System wieder zum Laufen bringen. Wir unterstützen das System. Und da gibt es einmal diese Fälle natürlich, wo ältere Kinder kommen, die schon längere Zeit in Motorik sein sollten, sich fortbewegen sollten, die das aber nicht tun, wo wir gewisse Problematiken finden und dann behandeln und dann die Eltern anrufen und ach, jetzt auf einmal, ne, nach der Behandlung zu robben oder zu krabbeln.
Ja.
Das ist so das eine. Mhm. Die anderen Sachen sind aber dann auch die älteren Kinder vielleicht, wo es um das Thema Aufmerksamkeit geht. Mhm. ADS, Konzentrationsstörung, Schule, was einen enormen Leidensdruck macht für die Kinder und für die Eltern, wo wir auch begleitend manchmal verschiedene Möglichkeiten haben, den Kindern zu helfen und viel Stress zu nehmen. Und wir hatten gestern ein Beispiel in der Praxis von einem Jungen, der jetzt in der dritten Klasse ist, der schulmedizinisch eine ADS oder ADHS diagnostiziert hat.
Ja.
Die Eltern haben viel an Therapie schon durch und sind jetzt über andere Kontakte bei uns oder bei mir gelandet.
Mhm.
Allein dieser erste Termin hat ganz viele Dinge schon aufgezeigt. Wir konnten schon einiges lösen in der Behandlung und auch eine Aufklärung, was man noch alles machen kann. Und die Mutter rief heute Morgen an oder schrieb mir eine WhatsApp-Nachricht, dass der Kleine zum ersten Mal seit Monaten sehr entspannt eingeschlafen ist, dass er kein anderer Mensch ist natürlich. Das war eine Behandlung, er hat auch schon ein gewisses Alter, aber dass es schon einen direkten Effekt gab, wo man natürlich dranbleiben muss, wo wir auch nicht die Einzigen sind, die da Gutes tun. Ja. Aber das sind Situationen, die natürlich immer wieder schön sind, weil man dem Kind etwas Gutes tut, das Potenzial zu entwickeln, was es wirklich hat.
Ja, ja.
Auch den Eltern natürlich etwas Stress nimmt oder ein bisschen Erleichterung verschafft, dass es andere Möglichkeiten gibt, begleitende Möglichkeiten der Behandlung.
Super. Ja, wollen wir den Spieß am Ende noch einmal kurz umdrehen? Es geht ja nicht nur um Eltern und mögliche Interessenten, die Osteopathie ein bisschen näher kennenlernen wollen, so soll in diesem Podcast ja auch gehen darum, um unseren Berufsstand, den Osteopathen. Was denkst du denn aus deiner Erfahrung, was, wenn junge Kollegen oder Interessierte sich für die Kinderosteopathie interessieren, gibt ja auch Physiotherapeuten, andere Therapieberufe, die das spannend finden, was da so mit Kindern passieren kann. Was muss man mitbringen? Was gibt's, was braucht's an Rüstzeug, wenn man mit Kindern gerne und gut arbeiten möchte? Aus deiner Erfahrung?
Ich denke, dass so eine klassische Ausbildung auch vielleicht schon eines Grundberuf des Osteopathen, diese in Anführungszeichen große Ausbildung, schon sinnvoll ist, um eine Basis zu legen. Mhm. Aber natürlich, wie immer in der Osteopathie, bei Kindern noch mal mehr, die unser eigenes Ego sozusagen. Die Kinder spiegeln uns sofort, sie werden uns sofort zeigen, ist das okay, was wir da gerade machen oder ist es das nicht. Ruhe, Gelassenheit, das definitiv. Und ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Zugänge, die man, man braucht, auch um die Säuglinge, die Kinder zu behandeln. Hm. Ansonsten natürlich, klar, auch fachliche Kompetenzen, die man aber erlernen kann. Auch dann natürlich in den Kinderkursen. Was sind die Unterschiede rein anatomisch, physiologisch? Es sind nicht einfach nur kleine Erwachsene, wie man so schön sagt, sondern es gibt schon so ein paar Besonderheiten, die man beachten sollte, um dann später gut mit den Kindern zu arbeiten.
Genau, und das ist ja unter anderem einer der Gründe, warum ich dich auch sehr gerne als Gast heute hier eingeladen habe. Neben deiner Tätigkeit in deiner eigenen Praxis in Düsseldorf vermittelst du ja auch in einem eigenen kleinen Fortbildungsinstitut so diese grundlegenden Kenntnisse, oder? Das ist dein zweites Baby, ne? Außer deinen realen leiblichen Kindern gibt es noch dieses kleine zusätzliche Kind.
Genau, also wir machen sich allein oder auch mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen, wir machen Vorträge, also einmal Vorträge für Eltern zu den eben genannten Themen, Schlafen, Asymmetrien, Motorik. Wir machen aber auch Fachseminare und Fachfortbildung für bereits ausgebildete Osteopathen, die sich im Bereich der Kinderosteopathie spezialisieren wollen. So kleine Workshops auch für Hebammen, für Doulas, für Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, die reinschnuppern wollen in dieses Gebiet, einfach mal, um ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, was können sie eventuell selber tun, wann ist es sinnvoll, vielleicht an einen erfahrenen Osteopathen zu überweisen, was ist überhaupt die Osteopathie, aufräumen mit diesen Mythen, die auch rund um die Osteopathie, kann sie, was kann sie nicht, wo sind auch Grenzen der Osteopathie, und da versuchen wir halt das Fachliche zu vermitteln, die fachliche Kompetenz, aber auch die Herangehensweise an die Behandlung von den Säuglingen, von den Kindern, Ehrlichkeit den Kindern und den Eltern, auch mal sagen muss, okay, wir haben jetzt behandelt, wir haben einmal behandelt, wir haben zweimal behandelt und es gibt den Kindern ein bisschen Zeit, dass sie ihr Potenzial entfalten und dann schauen wir später nochmal drüber. Auch das ist für mich sehr wichtig, dass es nicht darum geht, Zehnerkarten zu verkaufen. Was wir leider immer häufiger finden hier bei uns in der Gegend zumindest, und das finde ich sehr, sehr schade. Nicht die Osteopathie und schon gar nicht das, was man mit Kindern und Eltern machen sollte, sondern...
Das ist das, was du ja vorhin gesagt hast, ich erlebe das auch täglich. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Geschäft mit der Angst auch da. Ne? Das macht uns natürlich dann keinen Deut besser, als die, über die vielleicht häufig geschimpft wird. Wie du gesagt hast, ich finde, diese Herangehensweise sollte sich die Osteopathie gerade mit Kindern unbedingt behalten. Manchmal auch zu sagen, wir haben jetzt behandelt und wann und wie das Kind das jetzt umsetzen wird, ich weiß es auch nicht. Das ist ein großer Schritt vielleicht für viele, wie du das so schön gesagt hast, Therapeuten-Ego mal loszulassen, aber manchmal ist es auch, ich weiß es nicht, wann es jetzt krabbelt oder wann es eine Eins schreibt in der Schule, dein Beispiel, ich weiß es nicht. Ja, genau.
Ehrlichkeit ist halt, denke ich,
absolut.
Das ist halt die wichtigsten Dinge und die Eltern schätzen das aber auch. Ja. Und das klappt sehr gut.
Ja, super. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, sicherlich für unsere Zuhörer, sei es Kollegen, sei es Eltern. Wir werden natürlich die beide Homepages vom Dennis, also sowohl von seiner Praxis wie auch von seinem Fortbildungsinstitut, in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr Interesse haben solltet, dann gerne den Dennis kontaktieren. Ja, vielen Dank nochmal, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und ganz viel Erfolg auf deinem Weg weiterhin.
Das wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Möglichkeit. Und dir weiterhin auch viel Erfolg mit deinen Projekten. Mach's gut.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Be still and know, dein Stefan.